Na, wo drückt der Schuh heute? Jonas und Wichert sorgen dafür, dass du den vollen Durchblick in der Welt zwischen Dr. Google, Krankenhaus und kuriosen Medizinmythen bekommst. Mach dich bereit. Jetzt geht's los mit Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für Normalsterbliche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutiger Anfänger.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen wünsche ich euch. Ich weiß, letzte Woche ist ausgefallen. Das tut uns sehr leid. Dafür kriegt ihr heute eine besondere Folge, die unter die Haut geht.
Wow. Was für ein Krass, Intro. Ne? Unter die Haut. Leute, ihr könnt es schon erahnen, um was es heute geht.
Ja, und ich muss sagen, ich weiß nicht mehr genau, wie wir das Kapitel im Buch genannt haben. Aber auch da muss ich sagen, war ich fasziniert von unserer Überschrift, wie... ja, rhetorisch klug die einfach ist. Und deswegen fange ich jetzt erstmal kurz an, unseren Gast die wichtigste Frage zu stellen, bevor ich ihn vorstelle. Hast du unser Buch schon gelesen?
Das Buch habe ich noch nicht gelesen tatsächlich, aber ich habe es mir vorgenommen.
Das ist eine Frechheit. Wir beenden die Folge jetzt.
Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Bis dann, ciao.
Wir hören uns nächsten Mittwoch. Nein, wir sprechen heute über das große Thema Haut mit wem könnte man sowas besser besprechen, dem Hautarzt to be. Herzlich willkommen.
Dankeschön, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ja,
Obwohl du unser Buch nicht gelesen hast, was hier eine Frechheit ist, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen.
Ja, ich spare mir das auf für einen Urlaub.
Wann ist es soweit?
In anderthalb Monaten.
Okay, ja, dann ist es legitim, also Vorfreude, so ein bisschen Vorfreude muss ja auch sein. Ich habe einmal eine ganz wichtige Anfangsfrage an dich.
Hau raus.
Bevor wir mit allem anderen anfangen.
Hau raus.
Du hast ja heute gearbeitet in der Dermatologie.
Genau.
Hast du irgendein anderes Medikament außer Cortison verschrieben?
Boah,
lüg mich nicht an.
Gute Frage und berechtigte Frage. Tatsächlich ja. Denn Dermatologie ist mehr als nur Cortison.
Auch wenn noch Botox gespritzt.
Auch Botox.
Okay, Botox, Hyaluron und Cortison.
Botox, Hyaluron und Cortison. Dann sind wir vollständig. Nee, Spaß. Spaß, die Dermatologie ist unfassbar breit gestreut, breites Feld. Es betrifft jeden, jeder hat irgendwie, wenn du jetzt einen Menschen fragst, ob er mit seiner Haut zufrieden ist, ich kann es dir sagen, die Antwort wird nein sein. Jeder hat irgendwas an der Haut, jeder möchte irgendwas zu seiner Haut wissen. Gerade auch deswegen ist die Dermatologie unfassbar wichtig, oder?
Ich bin super gespannt, was du uns in dieser Folge über die Dermatologie... Ich meine, du hast jetzt die Chance, komplett Werbung für dein Fach zu machen. Wir geben dir gerne diese Bühne.
Sehr gut.
Ich muss kurz dazu erwähnen, dass Dermatologie in meiner theoretischen Facharztliste nach oben gerutscht ist, weil es der einzige Facharzt ist, den man komplett in der Praxis machen kann.
Ja, korrekt. Kurz Werbung vorab. Also ich habe immer wieder Studenten, auch im Studentenunterricht, die quasi mit der gleichen Einstellung reinkommen. Im Sinne von Dermatologie ist ja nur ein bisschen Eincreme und die gehen raus und sagen, ey, das könnte ja was sein und fangen direkt eine Formulatur bei uns an. Also in dem Sinne, macht euch auf ein paar Argumente gefasst.
Ich bin gespannt.
Nach dieser Podcast-Folge wird es deutlich mehr Dermatologen geben.
Ja, auf jeden Fall.
Wie es scheint.
Also eigentlich, ich würde jetzt gerne die Bühne überlassen dafür mit zwei wundervollen Einstiegsfragen. Erstens, was bewegt dich dazu, Dermatologe zu werden? Also was hat dich dazu bewegt? Und zweitens, warum als Mann? Weil ich glaube, also mein Bild, also ich kenne so auf Social Media sehr viele weibliche Dermatologinnen und weniger Männer. Mir fallen so ein, zwei ein, aber so primär habe ich das Gefühl, dass klar, Medizin ist weiblich, aber auch gerade so Derma wegen Skincare und so. Deswegen, the stage is yours. Mach Werbung für dein Fach.
Sehr gut. Tatsächlich bin ich über die molekulare Dermatologie zur Derma gelangt. Das heißt, es ging weniger um ästhetische Dermatologie, weniger um Botox und Hyaluron, eher um das, was mich immer interessiert hat an der Medizin allgemein ist die molekulare Medizin. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Ibuprofen verschreibe, welche Enzyme sind beteiligt und so weiter, Verstoffwechselungen, Signaltransduktion und so weiter, ihr kennt es. Also quasi, was passiert im Körper mit dem, mit letztendlich Therapien, mit Tabletten. Und das hat mich letztendlich über die Forschung zur Derma gebracht. Ich hatte im Studium unter anderem an Leberzirrhose geforscht und auch meine Doktorarbeit da gemacht und die übrigens in ein paar Wochen soweit ist, dass ich mich Doktor nennen darf.
Ich muss an dieser Stelle einhaken, ich habe gesehen, du hast sie abgegeben schon, oder?
Ich habe sie abgegeben. Ich habe sie abgegeben in einem hässlichen Blauton, wie du gesehen hast. ja. Aber auf jeden Fall hatte ich meine Doktorarbeit in der Leberzirrhose geschrieben und hatte dann noch weiter geforscht, weil ich Forschung, wie gesagt, interessant finde. Und bin bei Nierenzellkarzinom angekommen. Da ging es um Immun-Checkpoint-Inhibition, also letztendlich die Therapie von Nierenkrebs. Und das hat unfassbar Spaß gemacht, neue Therapien quasi zu erforschen. Und habe dann eine Formulatur gemacht und dachte, okay, ich werde Urologe, weil Urologie ist ein cooles Fach, chirurgisch, ambulant, es gibt echt viele Argumente für Urologie. Und dann bin ich 3 Tage da gewesen und dachte mir, oh mein Gott, nie im Leben mache ich das. So, das hat mir einfach nicht gefallen. Und dann dachte ich mir, komplett umstrukturieren möchte ich mich nicht. Ich bleibe bei den Immun-Checkpoint-Inhibitoren, also quasi bei der Therapie. Und die gleiche Therapie wird auch beim schwarzen Hautkrebs angewendet, also beim Melanom. Und da bin ich quasi in die Sparte Dermatologie reingerutscht. Also letztendlich über die Forschung von Erforschung von Hautkrebs. Sehr, sehr wichtiges Thema. Und dann bin ich da angelangt, habe da PJ gemacht. Es war cool. Ich fand es deutlich besser als Urologie, auch wenn Urologie auch ein gutes Fach ist. Und ja, da bin ich angelangt. Also bei mir hat es auf jeden Fall wenig mit Ästhetik zu tun, eher so molekulare Medizin, Forschung, Erforschung von neuen Therapien. Und ja, das ist so
ein super spannender Weg auf jeden Fall. Ja. Vor allem erst über die Uro zu gehen. Ich meine, die meisten sagen so vorne weg so, ja, Uro eh nicht meins. Aber wir haben jetzt auch schon öfter von Leuten, die dann mal in der Uro waren, eigentlich meistens gehört, dass es doch echt spannend war, weil es halt irgendwie so ein kleines, aber trotzdem vielseitiges Fach ist. Aber witzig, dass du dann über einen Hautkrebs gekommen bist. Fun Fact, ich habe heute auf dem Balkon in der Sonne gearbeitet und mir direkt einen Sonnenbrand eingefangen.
Stimmt, du hast einen ziemlich hellen Hauttyp, ne?
Ja, ich bin ziemlich Allmann. Ja. Deswegen wollte ich heute in der Sonne arbeiten, um ein bisschen braun zu werden, aber
bis rot jetzt wird es
erstmal rot. Ja. Ja. Ich hatte nur mein Gesicht eingecremt, nicht die Arme. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich direkt auch an den Armen was kriege. Aber,
ja, ja, zu dem Punkt, den du meintest, dass Urologie teilweise auch, dass Leute sich dafür begeistern. Ich finde ehrlich gesagt, es gibt ja immer dieses Bashing von anderen Fachdisziplinen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es eher wichtiger ist, quasi welche Mentoren man begegnet, wie einem das Fach präsentiert wird. Also wenn man im Studium ist und da ist ein langweiliger Arzt in der Urologie, dann geht man raus und sagt, boah, das ist nichts für mich. Wenn da stattdessen jemand ist, der sagt, boah, komm mit, ich zeig dir dies und jenes, du kannst mal selber einen Ultraschallkopf halten, dann geht man raus und sagt, boah, ich werde Urologe, da führt kein Weg dran vorbei. Also ich bin ein Freund von, es kommt immer drauf an, wie es präsentiert wird, wie es ist, eher als was man am Ende macht. Also die Mentoren sind wichtig, das ist so, finde ich, ganz wichtig.
Ja, ich glaube, ganz viele Leute kommen auch zu ihrem Facharzt über Leute, mit denen die, ja, von denen die, wie du schon sagst, an die Hand genommen werden, wo die halt wirklich eher gute praktische Einblicke ins Leben kriegen und auch viel machen dürfen. Also ich glaube, wenn du in einem Fach nur blöde Ärzte, blöde praktische Sachen miterlebst, dann wirst du das wahrscheinlich auch niemals machen, egal wie spannend dieses Fach ist.
Ja, korrekt. Also ich gebe mir deswegen auch Mühe, jetzt wo ich Arzt bin, die Studenten, die kommen, quasi davon zu überzeugen, dass Derma auch ein sehr cooles und auch spannendes und ja, schlaues Fach ist. Aber
das heißt, ja, wenn Studenten kommen, dann bist du an der Uniklinik tätig?
Ich bin an der Uniklinik, korrekt. Ist auch, wie gesagt.
Willst du auch Werbung für deine Uniklinik machen, damit hier die Zuhörer auch zu dir kommen können?
Na, bitte nicht. Bitte nicht.
Alles anonym.
Die Anfragen auf Instagram reichen schon.
Ich habe da so eine komische Stelle hinten. Willst du mal gucken?
Ja.
Also ja, das ist das nächste Ding, ne? Derma kriegt man sicherlich öfter Fotos, als wenn man jetzt irgendwie etwas nicht so Oberflächliches macht, oder?
Im wahrsten Sinne des Wortes oberflächlich.
Ja, das stimmt. Ja, korrekt. Ich finde auch, das Problem ist halt, das kennt ja jeder, es gibt zu wenige Hautärzte da draußen, zu wenige niedergelassene Dermatologen. Wenn man jetzt einen Pickel hat oder irgendwas Komisches, eine komische Rötung und man möchte das abchecken lassen, dann kriegt man einen Termin in 6 Monaten und dann, wenn es gut läuft, ist der Pickel ist halt schon krass, wieder weg. So, und ja, das, dann kommt noch hinzu, es gibt ja chronisch entzündliche Erkrankungen, die Haut betreffen. Sagen wir eine Neurodermitis, die, weiß nicht, 2 Monate auftritt, dann in einem Monat wieder gut ist und dann quasi schubweise auftritt. Und wenn man dann bei einem akuten Schub einen Arzt sehen möchte, geht es nicht, weil der Termin ist erst in 6 Monaten. Und das war auch letztendlich so ein bisschen der Grund, warum ich mit Videos online auf Instagram und TikTok angefangen habe, um quasi generell aufzuklären über Krankheiten, dass man auch in solchen Fällen weiß, was habe ich da überhaupt auf der Haut. Und ich kann auch jeden verstehen, der so verzweifelt ist und mir quasi seine Bilder schickt auf Instagram oder was auch immer. Ich musste aber leider immer sagen, dass Dermatologie ist mehr als nur Blickdiagnose. Also die schicken mir so eine Rötung und fragen, was ist das?
Mhm. Ich hatte letztens aber Unterricht bei einem Derma-Prof, der gesagt hat, Derma ist das einzige Fach, wo es wirklich Blickdiagnosen gibt im Vergleich zu anderen klinischen Fällen.
Ja, aber ja. Ich würde sagen, selbst da korrekt, Blickdiagnosen ja, aber da, zu der Blickdiagnose gehört auch immer eine Geschichte. Also wenn ich dir ein Gesicht, ein Ausschnitt von einer Nase zeige und da ist so ein komischer Punkt drauf, dann macht es einen Unterschied, ob der Patient 20 oder 90 Jahre alt ist. Ein 20-Jähriger hat wahrscheinlich seltener Hautkrebs. Also nicht, dass es ausgeschlossen ist, aber die Wahrscheinlichkeit steigt. Also das heißt, die Anamnese ist unfassbar wichtig. In der Dermatologie vor allem, ja.
Ja, das hast du gut gesagt und das erklärt auch so ein bisschen, warum diese Social-Media-Medizin halt einfach leider nicht funktioniert, leider in Anführungsstrichen, weil der Punkt, den du genannt hast, mit dem man kriegt halt keinen schnellen Facharzttermin, das ist wahrscheinlich der, wir haben ja ein Video gemacht über die Notaufnahme, kommen nicht in die Notaufnahme, wenn, da haben wir auch Derma-Sachen mit reingenommen, ja. Die meisten Kommentare tatsächlich, also dieses Video hat 10 Millionen Views,
Plattform übergreifend. Sehr, sehr, sehr gutes Video, muss ich echt sagen.
Und genau das wollte ich nur hören, deswegen habe ich es gesagt.
Ich habe es noch nicht geteilt, ich muss es auch mal teilen.
Ehrenmann, aber ich wollte kurz darauf hinaus, die meisten Kommentare wirklich auf Derma-Fachärzte bezogen. Also ganz, ganz viele Kommentare, egal ob TikTok oder Instagram, kamen dazu, ja, aber ich krieg doch keinen Termin beim Facharzt zum Dermatologen, was soll ich denn machen, wenn ich da jetzt was Schlimmes habe, soll ich ein Jahr lang warten? Und das ist halt krass, weil das ist jetzt nicht irgendwie, dass die Leute übertreiben, sondern so sieht die Realität wahrscheinlich sogar aus.
Ja, und ich stehe dann immer in der Zwickmühle, das ist eine schmale Gratwanderung, weil ich werde um 2 Uhr morgens geweckt, geweckt und dann soll ich ins Notfallzentrum, weil jemand kommt, der seit 1,5 Jahren eine Schuppenflechte hat. Also ein Mensch hat 2 Jahre Schuppenflechte, kommt in die Notaufnahme um 2 Uhr morgens und sagt, ich möchte jetzt aufgeklärt und abgeklärt werden, inklusive, also nicht nur Cremetherapie, sondern Systemtherapie und so weiter. Und da muss ich, also ich verstehe das Problem, ich erkenne das Problem, aber ich bin nicht die Lösung um 2 Uhr morgens. Das ist so ein, und da denke ich immer an dein Video tatsächlich, dass das hätten mal mehr Leute sehen müssen.
Boah, das freut mich richtig, dass du nachts an mich denken musst.
Ich denke jederzeit an dich.
Okay.
Du musst auch an beide denken. Wenn du unser Buch gelesen hast, dann denkst du nicht nur an mich, dann denkst du auch an den anderen schönen Typen auf dem Cover.
Wichert denke ich sowieso immer, seitdem wir uns in Berlin getroffen haben. Der Anblick geht mir nicht mehr verloren.
Ach, die Story kenne ich gar nicht. Kann mich mal jemand aufklären hier?
Nee.
Okay. Ja, das war.
Du bist so neugierig.
Jonas, das ist der Job, den du jetzt hast.
Ja, da.
I understand.
Stimmt. Ah, das machst du ja gerade.
Ja.
Mach dir übrigens gut.
Medizinische Aufklärung. Vielen Dank. Also, beim letzten Dreh in Berlin habe ich mir sehr viele Waffeln in den Mund gestopft.
Habe ich gesehen. Sah lecker aus. Für die Gains.
Für die Gänse. Danach habe ich mir so viel Schokolade, wie es geht, in den Mund gestopft.
Das mache ich immer als, Spaß. Vor der FIBO.
Vor der FIBO. Ja, ich habe schon gesehen, die FIBO hat dein Video, das hat letztens gepostet, da muss ich grinsen. Ich hoffe, wir sehen uns auf der FIBO.
Ja, wann bist du da?
Ist ja nebenan.
Wann bist du?
Donnerstag und Sonntag da.
Okay. Dann werden wir uns da sehen.
Boah, geil. Das finde ich ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Okay, zurück zur Dermatologie. Wie lange bist du schon fertiger Arzt und vielleicht kannst du die Community mal so ein bisschen mitnehmen durch so einen Alltag in der Dermatologie? Also was macht man da überhaupt?
Also ich bin seit einem Jahr jetzt Arzt, also 1,5 Jahren ungefähr. Und ich hatte mit anderen Jobs angefangen. Also übrigens, als Arzt wird man nicht, also quasi jetzt eine komische Aussage, aber als Arzt wird man nicht unbedingt Arzt. Also mit einem abgeschlossenen Studium muss man nicht unbedingt Arzt werden. Da gibt es auch noch sehr viel in der Wirtschaft, da gibt es viel anderes. Und ich hatte erstmal so ein halbes Jahr lang was anderes gemacht, war dann viel unterwegs in München und Hamburg und habe dann in der Derma angefangen, sagen wir jetzt seit 8 Monaten. Und so ein Alltag, ich würde sagen, morgens ist man in der Ambulanz und das kann man sich vorstellen wie in der Praxis. Da kommen Patienten mit einem Termin und stellen sich vor und wollen von uns quasi einen Therapieplan oder eine Änderung der Therapie. Letztendlich müsste da derjenige hin, der um 2 Uhr morgens in die Ambulanz gekommen ist, in die Notfallambulanz, der gehörte eigentlich quasi morgens um 8 Uhr zu uns. Und dann ja, besprechen wir die Therapien mit denen. Das geht dann so 4 Stunden, 4, 5 Stunden. Dann gibt es ab und zu eine kleine Pause. Tatsächlich ist es manchmal so stressig, dass die Pause ausbleibt. Und dann gilt es je nachdem. Die Dermatologie ist ja unfassbar breit gefächert im Sinne von, es gibt eine Phlebologie, die beschäftigt sich mit Venen. Dann gibt es...
Ich muss einmal kurz erwähnen, dass ich in einer Podcast-Folge gesagt habe, heraus. Venerologie ist die Venenlehre und da meine Scheiß-DMs sind explodiert. Nein, es ist nicht die Venenlehre. Ja. Ich möchte mich hier entschuldigen bei allen, die sich getriggert gefühlt haben.
Ja, werden wir dir niemals verzeihen.
Deswegen muss ich gerade bei Phlebologie drüber nachdenken. Ja.
Also ja, es gibt,
das wäre das richtige Wort gewesen.
Es gibt in der Derme halt die Phlebologie, dann die Allergologie, wo Menschen hinkommen mit Allergien. Dann gibt es noch das Onkozentrum, also wo Menschen mit Hautkrebs hinkommen oder mit verdächtigen Läsionen. Übrigens Hautkrebs-Screening ab 35, bei einigen Krankenkassen sogar ab 20 kostenlos möglich, also ab zum Hautarzt. Genau, und es ist sehr breit gefächert, deswegen ist man dann danach, nach diesen 4 Stunden, jeweils in seiner Abteilung und sieht dann fachspezifisch Patienten. Das heißt, der Allergologe, der sich mit Allergien beschäftigt, geht zu der allergologischen Ambulanz und so weiter. Es ist auch ein chirurgisches Fach, also die hautkrebsverdächtigen Läsionen werden entfernt, schwarze Hautkrebs auch. Ja, ist breit gestreut. Auch Geschlechtskrankheiten gehören auch zur Dermatologie.
Ja, die werden ja wirklich vergessen.
Vielleicht ist es deswegen was auch für Jones.
Ja, ey. Ohne Spaß, Geschlechtskrankheiten. Ne? Also ich habe keine, muss ich kurz sagen, aber ich kläre wirklich.
Unterschwellig.
Ja, ich versuche mich gerade rauszureden. Könnt ihr das bitte jetzt nicht unterbrechen?
Können wir den Joke einfach kurz mal genießen?
Ey. Ich hab in dieser AOK-Gruppe habe ich so ein Screenshot gekriegt und gesagt, ey, das ist der lustigste Kommentar überhaupt, als jemand meint, warum macht mein Fitnesstrainer jetzt Aufklärung über Geschlechtskrankheiten?
Das war gut,
ja, habe ich gesehen. Da muss ich richtig grinsen. Nee, aber finde ich tatsächlich super wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass es, ne, ey, wenn man so viele junge Menschen über das Internet schon erreicht, dann kann man denen vielleicht auch mal kurz vermitteln, dass ein Kondom nicht nur dafür da ist, um vor möglichen Babys zu schützen, sondern dass da noch ganz viel anderes irgendwie rumschwirren kann, was du vielleicht auch nicht haben möchtest.
Ja, das stimmt. Und vor allem, die sieht man auch um 2 Uhr morgens mit Gonorrhoe, mit Syphilis. Genau, wichtiges Thema, HIV und generell Geschlechtskrankheiten nehmen auch zu. Also die Anzahl nimmt wieder zu.
Ich hatte tatsächlich auch irgendwann ein Derma-Block-Praktikum vor ein paar Wochen und da haben wir auch die HIV-Therapiemöglichkeiten, die verschiedenen Medikamente, die man so nehmen kann, gesehen. Das ist gar nicht so wenig in dem Fall, was man da alles so einwerfen könnte oder müsste.
Das ist genau das, was ich meinte. In den letzten Jahren der enorme Zuwachs an quasi dem Verständnis molekular gesehen, bei HIV zum Beispiel ganz viele Nukleotid-Therapien, die ganz gut sind.
Ja, und das ist halt so krass, muss ich immer noch sagen. Und damals, als ich so, boah, warte, tut mir eingefallen, bitte klär einmal auf, das ist dein Job, weil du bist ja Hautarzt, einmal für die Community. Ich weiß, es wissen alle,
heraus.
Weil alle medizinisch sind, interessiert sind, aber bitte einmal den Unterschied zwischen AIDS und HIV.
HIV ist ein Virus, also HIV ist ist ein Virus und AIDS ist quasi ein Zustand, das ist das Endstadium der HIV-Infektion. AIDS ist quasi, also nicht jeder mit HIV hat AIDS, aber einige HIV-Infizierte, die nicht gut therapiert sind, entwickeln im Endstadium AIDS. Das ist quasi ein Immun-Deficiency-Zustand. Das heißt, ein Zustand, bei dem das Immunsystem nicht mehr gut genug ist, um Bakterien und Pilze zu letztendlich beseitigen. Und im AIDS-Zustand hat man dann zum Beispiel Pilzinfektionen, die man sonst nicht hat. Sowas wie Candida im Mund und so weiter.
Mhm. Ja, super wichtiger Punkt, weil, also ich glaube, aus der Community wissen das viele oder fast alle wahrscheinlich sogar, aber es triggert mich immer voll, wenn Leute das gleichsetzen.
Ja, das stimmt. Das stimmt, aber dafür sind wir ja da, für die Aufklärung, von daher.
Ja. Wäre das was für dich, der Bereich, der, also man kann sich ja darauf spezialisieren noch später, wäre das was, wo du dich sehen würdest?
Gar nicht. Also ich bin jetzt in die Sparte Neurodermitis gerückt. Und tatsächlich, ich muss zugeben, du meintest ja, du hattest das Blockpraktikum Dermatologie. Im Studium habe ich mich 0,0 für Derma interessiert. Also ich dachte mir, was für ein ekelhaftes Fach.
ja gut, wirklich, da sieht man auch wirklich nur die ganzen Ausschläge und
genau, aber, ja, und sonst aber was. Ich war irgendwann mal im PJ in der Chirurgie und wusste dann schon, okay, es geht doch in Richtung Derma. Und dann war ich im OP, habe operiert mit einem Chefarzt. Und der hat mich dann, der hat irgendwie einen Darm operiert. Es ging um so einen Darmverschluss. Dann haben wir operiert und der hat dann den Darm irgendwie präpariert und hatte dann natürlich auch ein bisschen Kacke am Finger. Und währenddessen fragt er mich, was wollen Sie eigentlich machen? Was wollen Sie später machen? Da meinte ich Dermatologie. Meint der, ist das nicht ekelhaft? Ich meinte, schauen Sie bitte auf Ihren Finger und dann diskutieren wir nochmal, was ekelhaft ist. Und dann meinte der, ich habe die Argumentation gewonnen.
War ein easy win.
Und dann, Derma ist tatsächlich gar nicht so ekelhaft. Also man gewöhnt sich, der Ekel ist sowieso relativ und man gewöhnt sich an so einiges, auch im Medizinstudium. Das kennt man ja vom Präparieren von vom Prep.
Man härtet ab, man verändert seine Grenzen.
Ja, das stimmt. Und im Studium habe ich mich auch sehr aufgeregt, dass ich zu Derma gehen musste. Also ich bin da gewesen, nicht gerne, aber habe dann einiges oder wenig mitgenommen und habe dann im Nachhinein, gerade auch, weil es unfassbar viele neue Systemtherapien gibt, also quasi molekulare Biological-Therapien, quasi Antikörpertherapien, die eingesetzt werden, habe ich mich dann doch noch für Derma interessieren können. Zum Beispiel, hier, du meintest Cortison anfangs. Cortison ist nur noch ein Notfallpräparat in der Dermatologie. Also wenn man keine zielgerichtete Therapie mehr oder weniger hat oder wenn der Zustand noch gut ist, dann kommt Cortison zum Einsatz. Bei den starken Fällen, bei den großen Fällen kommen schon häufig Antikörpertherapien zum Einsatz oder auch andere weit entwickelte Medikamente, die in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren einen unfassbar starken Durchbruch hatten.
Ja, das habe ich tatsächlich auch, also da haben wir auch relativ viel mitgekriegt zu den verschiedenen neuen Antikörper. Also da gibt es ja verschiedene Namen, die uns an die Ohren geworfen wurden. Aber fand ich auch interessant, muss ich sagen. Aber ich habe das ein bisschen gefühlt, weil to be honest, ich habe das Dermablock-Praktikum auch gar nicht gefühlt, weil ich glaube, ich habe 3-mal eine Psoriasis bei einer 92-jährigen Frau in moderat beschissenem Zustand gesehen.
Ja.
Also das war halt so, das durfte ich mir um 15 Uhr angucken, es war auch nicht spektakulär, ich habe auch nicht so viel gelernt, außer Psoriasis.
Ja, jeder ist ja so ein bisschen individuell unterschiedlich und es gibt auch Dermatologen, die sich zum Beispiel zur Hauptaufgabe machen, die Läsion akkurat zu beschreiben, also die regen sich dann auf, wenn du irgendwas irgendwie Erythem nennst und dann ist es zu groß und dann wird es eine Erythrodermie und so weiter und so fort. Deswegen, ich glaube, das schreckt auch einige Leute ab. Also dieses akkurate Beschreiben, was zwar unfassbar wichtig ist, aber es hat teilweise eine zu große Relevanz in der Lehre der Dermatologie, finde ich. Also ich finde wichtiger, wie behandle ich eine Hautkrankheit, als wie benenne ich die jetzt.
Ja, aber also das, was du jetzt gerade beschreibst, haben wir auch wirklich richtig, war halt auch ein Prof, der immer gesagt hat, ne, der wirklich darauf geritten hat, damit wir das vernünftig machen, wie weit ist es, wie begrenzt ist es symmetrisch, ist es nicht symmetrisch, ist es erhaben, ist es nicht erhaben. Ja. Und das, bis wir das beschrieben haben, waren 30 Minuten vorbei.
Ich finde, als quasi Hautarzt ist das unfassbar wichtig und gut, weil wenn ich einen Bericht schreibe, den ein anderer Arzt lesen muss, dann soll das unfassbar akkurat sein, das ist gut, aber für Studenten, die da hinzuknien und primär Sekundärfluoreszenzen, das ist langweilig, da vertreibst du dir die Leute mit.
Richard, wolltest du mal Derma machen?
Nee, ich weiß ja, beim Facharzt-Ranking haben, glaube ich, auch kein Derma raus, ne? Das war Auge, aber nee, Derma war nie so richtig auf meiner, nee, eigentlich gar nicht auf meiner Liste. Ich hatte zwischenzeitlich ja überlegt, mal so Richtung Aesthetics ein bisschen was zu machen, aber dann auch diese Überlegung über einen Haufen, über einen, also ja, mit zur Seite geschoben. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, worüber wir jetzt auch noch mal ganz interessiert reden können. Da kamen auf jeden Fall auch ein paar Fragen. Thema Botox, Hyaluron, wann, wie, wo, wie teuer, wann können die Leute sich bei dir melden und so weiter und so fort. Da kannst du vielleicht mal ein bisschen was erzählen. Gehört das auch schon zu deinem Alltag oder ist das dann eher sowas, was in der niedergelassenen Praxis gemacht wird?
Das gehört nicht zu meinem Alltag, aber ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr große Community und auch ein großer Markt, muss man dazu sagen. Die ästhetische Dermatologie und immer mehr Leute machen auch Derma, weil die sich dafür interessieren und das machen wollen. Ist gut, ist in Ordnung. Ich finde es teilweise auch ein bisschen gefährlich, weil es gibt ja eine begrenzte Anzahl an Fachärzten in der Dermatologie. Und stell dir vor, gerade was Jones eben auch meinte, dass man den Facharzt komplett in der Praxis machen kann. Stell dir vor, du hast in 5 Jahren einen Hautarzt, der hat 5 Jahre lang Botox und Hyaluron gespritzt und du stellst dich bei dem vor und hast jetzt eine Schuppenflechte oder Neurodermitis. Ja, dann regst du dich auf, dass der nur ästhetische Dermatologie gemacht hat. Das heißt, aus dem Aspekt her ein bisschen kritisch und auch nicht unbedingt immer eine gute Entwicklung. Aber molekularbiologisch auch wieder interessant, finde ich. Botox, Hyaluron.
ja, klar. Ist ja auch so das Gebiet, so die Richtung.
Ja. Jones, hast du mal Botox angewendet bei dir?
Nee, muss ich noch machen. Ich habe ja, also meine Grundfrage war, in der ich hier mal raus wollte. Also erstmal ist es ja schon zu spät, denn ich habe im Derma-Buch, also in dem Buch von einem ästhetischen Mediziner gelesen, eigentlich Botox macht Sinn, wenn ich mit 25 anfange. Also bevor die Falte da ist, sollte ich anfangen, damit die Falte gar nicht erst so richtig sich ausprägt.
Ja, ja, frag einen im Apple Store, was das beste Handy ist und er wird dir sagen, dass Apple das beste ist. Also da muss man immer drauf achten, von wem man die Informationen hat, ne?
Ja, aber nee, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe es auch nicht in Erwägung gezogen bis jetzt. Ne? Also auch wenn ich die Hoffnung habe, aus dieser Podcast-Folge rauszugehen und auszusehen wie 22, ist es, glaube ich, utopisch, denn es steht nicht auf meiner To-Do-Liste aktuell.
Ja, ist auch gut. Also soll jeder machen, wie er möchte. Also ich selbst mache es jetzt aktuell nicht. Ich mache eher so Schuldermatologie. Für die es machen. Ich kläre auch darüber auf, also wie Botox funktioniert, wie Hyaluron funktioniert im Körper, aber bin jetzt erstmal selbst davon ein bisschen noch ein Stück weit entfernt.
Aber du würdest das nicht ausschließen, oder? Also das mal so zu machen, zumindest als ein Teil deiner Arbeit.
Ja, komplett ausschließen würde ich es nicht, wobei es ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Also meine Interessen gehen schon Richtung Forschung, Erforschung neuer Medikamente und so. Vielleicht.
Spannend.
Ja.
Also siehst du dich gar nicht so als niedergelassener Dermatologe, sondern eher so in der Klinik, bist du so im Labor?
Ja, man kann auch beides kombinieren. Also das ist gar nicht schwarz-weiß, aber so ein bisschen dieses Fortschrittliche im Sinne von irgendwie forschen an neuen Therapien, das werde ich auf jeden Fall immer machen, sonst bin ich nicht befriedigt.
Also, finde ich geil, muss ich ehrlich sagen, denn man muss halt auch zu Botox und Hyaluron sagen, klar, also das, ne, auch das ist natürlich eine Kunst, ist richtig gut zu applizieren und alles, aber ich habe das Gefühl, so du machst, wenn du wirklich so an neuen Medikamenten forschst, an Sachen, wo Menschen Leidensdruck haben, ne, Neurodermitis, Schuppenflechte, Akne. Also, wenn ich überlege, Akne, können wir vielleicht ja einmal ganz kurz noch gleich drauf kommen, ist ja auch ein großes Thema bei heranwachsenden jungen Mädchen in der Gen Z haben, was auch immer, ich glaube, es ist noch Gen Z gerade, dann linderst du ja Leidensdruck. Und ich weiß, klar, auch mit Botox und Hyaluron wird Leidensdruck vielleicht irgendwie gelindert, aber es ist was anderes. Deswegen finde ich das geil, weil das ist halt so für mich immer noch mehr Dermatologie. Das ist auch mehr das, was wir lernen in der Uni.
Ja,
klar. Also Botox und Hyaluron habe ich halt gar nicht gelernt. Und, jetzt kommt das Blöde, was manche Leute jetzt mir übel nehmen werden, aber ich sehe es auch nicht angemessen, dass ich das in der Uni lernen muss, weil das nicht so diese klassische Schulmedizin ist, die du als Arzt beherrschen solltest.
Ja, das stimmt. Es ist immer ein bisschen auch Typsache auf jeden Fall, in welche Sparte man am Ende rutscht. Ja. Das Ding ist, es ist immer eine zweiseitige Medaille. Dadurch, dass es quasi im Studium nicht beigebracht wird, gibt es halt unfassbar viele, die es halt nicht können und es trotzdem anbieten. Weißt du, was ich meine?
Das heißt, aber was sagst du dazu, boah, jetzt, gut, das habe ich ganz vergessen, das wollte ich dich schon am Anfang fragen. Was sagst du dazu, zu diesen Heilpraktikern, die auch Hyaluron spritzen?
Boah, pauschal, wenn ich das so sagen darf, halte ich...
Bitte hau die in die Pfanne, los!
Pauschal halte ich erstmal nichts von Heilpraktikern.
Das gibt einen Shitstorm.
Ich kann jetzt schon ja, sagen. Aber also ich bin ja noch nicht fertig. Also du kannst den Ausschnitt ruhig rausnehmen und dann posten, aber ich bin noch nicht fertig.
Wir posten auf Instagram auch einfach nur das diese ist das Aussage.
Das ist der Opener.
Ja, an sich. Nein, die Folge heißt auch Anführungsstriche pauschal halte ich einfach gar nichts von Heilpraktikern.
Danke, dass du das gesagt hast.
So fängt's an. Nee, ja. Jeder Mensch, quasi auch ohne Ausbildung, kann unfassbar schlau sein und auch Ahnung von Medizin haben. Und jeder kann seine Meinung zu irgendwas äußern. Also ich sage jetzt nicht, nur weil ich Arzt bin, bin ich schlauer als irgendwer, der nicht studiert hat. Es kann ja sein, dass der in der Zeit, wo ich Biochemie-Praktikum hatte, dass der sich irgendwie schlaue Bücher durchgelesen hat und deswegen weiter ist im Wissensstand. Das heißt, ich gebe jedem eine Chance, sich auszudrücken, aber sobald jemand etwas sagt, was ganz klar entgegen der aktuellen Studienlage ist, muss ich sagen, hört der Spaß auf. Und da geht es auch ein bisschen schnell Richtung Verarsche. Also ich habe schon Krebspatienten gesehen, die sagen, ich habe noch eine Hoffnung und das ist mein Heilpraktiker, der gibt mir jetzt Selen und das hat irgendwie seine Nichte geheilt oder so.
Das da ist schon, ausrasten, ne? Das ist Körperverletzung.
Das ist grob fahrlässig, das gehört ins Gefängnis.
Ja, nee, absolut, ja. Weil gerade so, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, auf Social Media auch so, es gab so vor 3, 4, 5 Wochen war das, als so manche Influencer-Werbung für so einen Drecks-Krebs-Scheiß-Ding gesehen.
Habe ich gesehen, also,
ja. Ich will es gar nicht anders benennen, weil das ist es. Und da muss man ehrlich sagen, ey, man kann sehr viel Geld mit so einem Mist verdienen, weil Menschen, die nur noch eine Hoffnung haben, ja, ich meine, was gibt es Kostbareres als das Leben, wenn du halt so eine schwere Erkrankung hast, geben für alles Geld auf. Und die sind auch nicht mehr rational.
Das stimmt.
Und, wie gierig kann man denn sein, um für so ein, also entweder dumm oder gierig, es gibt zwei Möglichkeiten, aber es gibt nichts Positives.
Das stimmt.
Und deswegen, und da muss ich auch sagen, bin ich auch kompromisslos und wer damit anfängt, dem spreche ich jegliche medizinische Kompetenz ab.
Das stimmt. Ich finde halt, wenn man einmal im Krankenhaus gewesen ist und jemanden gesehen hat, vor allem jüngere Menschen, so sagen wir 20-Jährige oder noch jünger, die wirklich leiden, die irgendwie eine Krebserkrankung haben oder so, und dann im Hinterkopf zu haben, dass manche Menschen das ausnutzen, da muss man, könnte ich ausrasten.
Ja, also das ist, da muss man gar nicht drüber reden, aber haben diese Leute vielleicht auch gar, also das, ja, nee, da wechseln wir lieber das Thema.
Das stimmt. Akne.
Zurück zu Akne.
Das ist ekelhaft, genau wie Akne, hier ist der Übergang.
Aber, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, weil du hattest ja auch zum Beispiel Probleme mit Akne, wie ich halt richtig, weil ich bin gar nicht betroffen gewesen so richtig, nur halt leicht.
Ja, ich hatten wir eh schon drüber gesprochen, also so früher, klassisch Jugendalter, ich glaube so mit 12, 13 ging es bei mir los, richtig heavy Akne bekommen, bis so, ja, 16, 17. Seitdem aber auch eigentlich gar voll zufrieden mit meiner Haut, auch keine bleibenden Schäden oder so zum Glück davon, aber ja, damals hatte ich echt heavy Akne. Also ja, ich bin eins der Akne-Opfer, sage ich mal.
Ja, ist korrekt ausgedrückt, weil Akne ist immer noch unfassbar krank stigmatisiert. Also wenn Kinder, vor allem in der Schule, andere Menschen sehen mit Akne, die werden ja fertig gemacht, die werden teilweise als ekelhaft bezeichnet, als geh duschen und so. Das ist schon hart. Also das ist, muss man dazu sagen. Und bevor ich irgendwas über Akne erzähle, muss ich dazu sagen, dass der erste Schritt, den man irgendwie erreichen muss, ist, dass es sozial einfach akzeptiert ist, dass man in seinem Leben ab und zu Pickel am Gesicht hat. Also es soll einfach generell ein bisschen normaler sein, dass man Pickel im Gesicht hat. Also man kennt es ja von sich selbst, man schaut in den Spiegel, man sagt, oh, kacke, ich habe jetzt einen Pickel da und ich kann nicht rausgehen und ich werde komisch angeschaut. Und wenn irgendwie ein anderer einen Pickel hat, denkt man sich teilweise, ist doch komplett egal so. Also trotzdem schämt man sich selber, wenn man diese Pickel im Gesicht hat, einfach nur aus sozialer Angst. Und diese soziale Angst muss abgelegt werden, da führt kein Weg dran vorbei.
Ja, vor allen Dingen, weil es betrifft ja jeden. Also ich kann es mir nicht erzählen, dass es irgendjemanden gibt, der mit Pickel noch nie ein Problem hatte, der noch nie sich über einen Pickel geärgert hat oder was weiß ich. Apropos, wenn wir kurz dabei sind, Pickel alles direkt ausdrücken oder nicht?
Es gibt so ein bestimmtes Stadium, ab da sollte man oder kann man ausdrücken, wenn da schon genug Eiter drin ist, wenn die Decke dünn ist und man das leicht aufdrücken kann. Aber da gibt es auch, kann man auch nicht pauschal sagen, weil es gibt auch so gefährliche Orte, das kennt ihr wahrscheinlich, im so zentral mittig im Gesicht, wo es Verbindungsvenen zum Hirn gibt. Da sollte man noch vorsichtiger sein. Aber insgesamt, wenn der Pickel direkt da ist, erstmal nicht ausdrücken.
Sonst merkt euch das.
So noch ganz schlimmer.
Genau, also am wichtigsten ist mir eine Entstigmatisierung von Akne und Pickeln, weil wir sind, also die Inzidenz, die Lebenszeit-Inzidenz, dass man irgendwie jemals Akne bekommt, ist bei 70-80%. Also jeder hat mal so eine leichte Form der Akne und das soll einfach normal sein. Also unabhängig davon, dass man kann Akne teilweise auch gut therapieren, obwohl es schwierig ist, aber in erster Linie soll es erstmal normal sein, dass man so eine Hautveränderung hat, weil das ist genetisch teilweise bedingt, es sind Gene, es sind Wachstumsfaktoren, viele Östrogen und Testosteron spielen da eine große Rolle, das heißt, man kann da nichts für, es hat nichts damit zu tun, dass man weniger duscht, es ist einfach im Körper selber, liegt teilweise an Genen, an Proteinen, die einfach da sind. Man kann einiges machen, um die Akne zu verbessern, keine Frage, im Sinne von eine bestimmte Ernährung, wenige kurzkettige Zucker, wenig Schokolade, wenig Zucker, wenig gesättigte Fettsäuren. Letztendlich, man sagt alles, was einen, man soll auf den glykämischen Index achten von Ernährung, falls man das googeln möchte. Und da kann man seine Akne schon deutlich verbessern. Es gibt auch gute Therapien, muss man sagen, von antibiotischen Cremes und Lösungen, die man aufträgt, bis hin zu antibiotischen Therapien, die man als Tablette einnimmt, von Vitamin A-Präparaten, die aber auch einige Nebenwirkungen haben. Also man sollte auf jeden Fall mal zum Arzt gehen und das abchecken lassen. Da gibt es gute Therapien.
Ja, prinzipiell eine Frage kurz dazu. Akne Normin, yay or nay, wird oft diskutiert. Die Frage habe ich, ich habe einen Sticker gemacht. Akne Normin waren über 10 Fragen, ob es geil ist oder scheiße.
Ja, das ist wieder so eine Frage. Das kannst du so pauschal nicht sagen. Das meinte ich mit Anamnese, ist unfassbar wichtig. Guck mal, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau gefragt hat. Weißt du, was ich meine? Man muss immer bei so Vitamin A-Präparaten darauf achten, dass die Person nicht schwanger ist. So, das macht jetzt einen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau mich fragt. Dann macht es einen Unterschied, wie alt man ist. Dann wie fettig die Haut ist, weil diese Vitamin-A-Präparate als häufige Nebenwirkung machen unfassbar trockene Haut und auch Schleimhäute, muss man immer abwägen. Das ist eine individuelle Entscheidung und ich rate auch von so pauschalen Dingen, die im Internet stehen, ab. Also man googelt ja schnell, ist auch gut, man soll sich informieren, was an Therapie möglich ist, aber dann individuell sich beraten lassen von einem Arzt. Also es ist ein gutes Medikament, kann man nichts sagen, aber es muss erstmal die richtige Indikation gestellt werden.
Ja, ich habe damals tatsächlich auch, ich glaube, Vitamin A bekommen in Tablettenform und auch irgendwann mal so eine Creme, die die ganzen Pickel ausgetrocknet hat.
Ja.
Und das hat bei mir echt geholfen und seitdem keine Probleme mehr, also da war ich sehr happy.
Genau. Ist eine gute Sache, auf jeden Fall.
Du hast ja vorhin gesagt, so Lifestyle-Faktoren, die auch die Haut bzw. Akne beeinflussen. Ich glaube, Milch ist auch erwiesenermaßen ein Trigger-Faktor, oder?
Genau, Milch ist ein Faktor. Wie gesagt, diese kurzkettigen Zucker, dann Bakterien, bestimmte Bakterien auf der Haut, bestimmte Rezeptoren. Also ja, aber da kann man ja nichts für. Du meinst eher so Dinge, die man beeinflussen kann, ne? Genau, Milch, ja, genau. Kurzkettige Zucker. Bakterien auf der Haut, die man teilweise mit Medikamenten beseitigen kann. Das ist okay. So. Und, und Rauchen. Ich hasse Rauchen. Also hört auf zu rauchen.
Sehr gut.
Hört auf zu rauchen. Da
bist du hier in guter Gesellschaft.
Ja, wir haben so eine richtige Anti-Raucher-Folge hier gemacht.
Ja, Anti-Raucher-Folge
einfach nur, aber auch gut für deine Seite nochmal, dass auch da Rauchen natürlich negative Einflüsse auf Haut haben.
Ja, ich hatte letztens auch ein Video, Rauchen Einfluss auf die Haut, das ist krank. Ja. Also von angefangen bei Akne, wo wir gerade sind, sowohl auslösen als auch verschlechtern, bis hin zu Falten, Kollagenproduktion wird gestört. Dann,
spannend, auch Falten und so werden durch
Rauchen. Ja, Elastizität der Haut nimmt ab, Falten, dann gibt es noch Hautkrebs. Hautkrebs wird gesteigert. Krebs.
Denkt man gar nicht so direkt dran, vielleicht bei Rauchen, ne?
Ja, vor allem auch Lippenkrebs, also Krebs an den Lippen, weil es auch so heiß ist an den Lippen.
Ja.
Mundbodenkarzinom, also, das ist.
Ja, also diese ganzen, wer von euch schon mal so Mundbodenkarzinom gesehen hat, ne, die sind nicht nur enorm tödlich, sondern also, die sind auch enorm
ekelhaft.
Ekelhaft.
Ja. Also, ja, ich sag's, wie es ist.
Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich drum rumreden soll, aber es ist einfach so. Um von dem einen jetzt mal zu einem anderen schnell noch abschließend zu kommen, was auch viele jetzt betreffen wird in nächster Zeit. Wie findet man denn als Hautarzt so die Sonne oder Sonneneinstrahlung? Solarium nehme ich jetzt mal ganz raus, da müssen wir nicht drüber reden, da haben wir auch eine klare Meinung hier schon mal
zugeäußert. Ja, korrekt. Finde ich gut.
Aber so die Sonne, weil ich muss immer so an dieses eine klassische Bild denken. Da sind wir wieder ein bisschen in der Ästhetik, von denen, das kennst du bestimmt auch von diesem australischen, ich glaube, es war ein australischer Trucker, der so auf der einen Seite ein smoothes Gesicht hat und auf der anderen Seite einfach komplett krass faltig, wie so Two-Face-mäßig, weil er immer die gleiche Sonneneinstrahlung von einer Seite beim Fahren bekommen hat. Sind wir als Dermatologe komplett Anti-Sonne? Sind wir moderat? Sind wir rein in die Sonne, bis braun kriegst Frauen?
Ja, das ist sowieso. Nee, aber eine ganz wichtige Sache, ich bin kein Freund von Extremen, also weder radikal in die Sonne noch komplett Sonne vermeiden. Also das, angefangen bei Vitamin-D-Produktion über die Haut, ganz wichtiger Faktor, der auch unsere Gesundheit der Knochen beeinflusst, auch unsere Laune beeinflusst. Also eine halbe Stunde in die Sonne sollte man am Tag, wenn es möglich ist, machen. Ist eine gute Sache für die Psyche, für die Haut, für die Gesundheit. Natürlich, wie gesagt, nicht pauschal. Ich müsste jetzt wieder sagen, wenn man eine genetische Störung hat, Xeroderma pigmentosa und so weiter und so fort, dann haltet euch nicht an meine Tipps so. Ich muss immer an diese Krankheiten denken, für die das nicht
geht. Boah, das schneiden wir auch wieder. Wir machen so ein Best-of-Mashup, wie du haltet euch nicht an meine Tipps. Ich habe das Buch nicht gelesen und Heilpraktiker sind alle kacke.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Nee, Sonne ist eine sehr gute Sache. Underrated, würde ich sagen. Und auch wenn Dermatologen immer sagen, geht nicht in die Sonne, damit ist gemeint, geht nicht in die pralle Sonne für 6 Stunden pro Tag. Eine halbe Stunde Sonne wirkt Wunder.
Ich hatte selber mal. Auch die halbe Stunde eincremen, oder?
Ja, eincremen ist sowieso gut. Es gibt tatsächlich nur einen oder eine der wenigen Faktoren, die bewiesenermaßen oder sehr gut belegt Falten induzieren können, ist UV-Strahlung. Und davor schützt Sonnencreme ja gewissermaßen.
Ja.
Wichtige Frage: 50er Sonnencreme, damit macht man nichts falsch oder?
Ja.
Kannst du da einen pauschalen Tipp geben?
Ist erstmal eine gute Sache. Pauschal, natürlich je höher der Faktor, desto mehr oder weniger besser der Schutz. Da bei Sonnencreme würde ich immer darauf achten, es gibt sowohl chemischen Schutz als auch physikalischen Schutz. Mit anderen Worten, es gibt einmal Chemie, die du dir aufträgst. Und in dem Sinne heißt Chemie nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Aber es gibt einmal den chemischen Schutz, das heißt, UV-Strahlung kommt und verändert irgendwie die chemische Struktur in der Sonnencreme und deswegen nicht deine Haut, also quasi als Layer auf der Haut. Es gibt aber auch physikalische Wirkungsweisen. Das heißt, man trägt etwas auf und allein durch Partikel da drin wird die Strahlung reflektiert. Da kann man so ein bisschen drauf achten und den geeigneten Typ für sich finden. Ist eine individuelle Entscheidung, was da besser ist für einen. Ich persönlich mag es immer. Einfach nur ist eine Gewohnheitssache, diese Sonnenschutz-Sprays finde ich viel besser als Cremes.
Habe ich letztes Jahr auch für mich entdeckt.
Ja.
Viel angenehmer.
Ja, ist eine gute Sache.
Finde ich jetzt wild, weil wenn ich überlege, über was wir so geredet haben, die Dermatologie ist doch sehr breit gefächert, wie ihr jetzt mitgekriegt habt. Und vielleicht doch mehr als Cortison, nachdem wir jetzt alles von Akne über andere Hauterkrankungen, über Sonne, über Rauchen und Ästhetik und was weiß ich noch besprochen haben. Da sieht man, wie vielschichtig dieses Fach eigentlich ist. Und die Phlebologie haben wir jetzt gar nicht mit drin. Also das heißt,
das stimmt.
Den Teil haben wir jetzt. Und Allergologie hätten wir auch noch. Also das würde den Rahmen jetzt sprengen, um das alles mal so ein bisschen angerissen zu haben.
Was ich noch interessant finde, ist, Derma ist so ein Nischenfach. Das heißt, im Studium, wenn man erstmal fertig ist, hat man mit anderen Worten absolut keine Ahnung von Dermatologie. Also so ein bisschen von Herz kann jeder Herzinfarkt so ein bisschen erkennen im EKG, kann auch irgendwie so ein HNO-Arzt und auch so weiter, aber So Dermatologie, da, also andere Ärzte, andere Oberärzte fragen einen Assistenzarzt oder fragen mich zum Beispiel, ey, was kann ich meinem Sohn geben, obwohl der, weiß nicht, 10 Jahre weiter ist, aber man lernt halt im Studium 0,0 mehr oder weniger über Haut.
Ja.
Das haut dich jetzt weg.
Dabei ist es das größte Organ des Menschen und man hat eigentlich 12 Semester Zeit, aber irgendwie wird es dann noch ein bisschen vernachlässigt.
Das stimmt. Da muss es erstmal einen Podcast geben, um Leute über Haut zu informieren.
Ja, dafür sind wir gerne hier. Ja. Das habt ihr nur ein klein anderes gekriegt, aber du machst ja sehr spezifisch Aufklärungsvideos über die Dermatologie. Das heißt, wenn ihr euch da durchklicken wollt, wenn ihr vielleicht auch ein bestimmtes Thema interessant findet, dann checkt doch mal gerne bei dem Hausarzt Tubi auf verschiedenen Plattformen, Instagram, TikTok, ab, ob es vielleicht sogar schon ein Video dazu gibt oder sonst kommt bestimmt eins zu diesem Thema.
Genau, also der Hautarzt Tubi, der Hautarzt Tubi. Ich nehme gerne Anfragen an im Sinne von, wenn jemand sagt, mach bitte ein Video zu Neurodermitis und so weiter und so fort. Das habe ich viel lieber, als wenn jemand sagt, was habe ich da und schick mir ein Bild von was auch immer.
Ja. Das werde ich dir gleich auf jeden Fall.
Richtiger Disclaimer.
Ja.
Ja. Ja, ansonsten verlinken wir dich auch noch in den Shownotes für alle, die dich näher verfolgen wollen und ein bisschen intensiver noch die Haut kennenlernen wollen und deinen Fachbereich.
Meinst du, soll ich noch was sagen?
Nee, wir verlinken dich.
Also, ja, gerne.
Wir sind ein bisschen in den Shownotes und wir werden dir sicherlich auch das ein oder andere Bild trotzdem noch schicken, weil wir uns jetzt ja hier über den Podcast kennen und das ist dann eine ganz andere persönliche Beziehung.
Ja, ich sende dir auf jeden Fall nein noch ein
Foto. Auf deine Fotos warte ich die ganze Zeit, Jones, ehrlich gesagt.
Ja, die kommen, keine Sorge, die kommen.
Ich swipe direkt nach rechts.
Boah, ich warte jetzt, ich bin nicht in dem Tinder-Game, ist nach rechts jetzt gut?
Musst du herausfinden.
Oh, okay, ich werde dir verschiedene Bilder schicken und mal gucken, wo du nach rechts swipest.
Sehr gut.
In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug durch die Dermatologie gefallen. Schreibt uns gerne, schreibt dem Hautarzt und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, nach Feierabend noch mit uns über dieses Fach zu sprechen.
Ja, perfekt, vielen Dank. Jetzt habe ich erst Feierabend, das war auch nochmal
Arbeitszeit hier.
Auch nochmal Arbeit.
Nee, ja, Spaß, das mache ich unfassbar gerne. Und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ihr macht es richtig gut.
Vielen Dank für die Props.
Ja. Kann ich so weiterempfehlen.
Oh. Jo, danke dir.
Genauso wie wir dich weiterempfehlen.
Perfekt.
Für persönliche Diagnosen und Bilder. So,
Alright.
Ich werde mich jetzt mit meiner Haut beschäftigen.
Keine Diagnose durch die Hose, das ist das Wichtigste.
Immer ausziehen vorher,
das soll es
sein. Der wichtigste Satz.
Keine Diagnose durch die Hose, hör mal.
Das ist
auch wenn ihr Hobbymediziner seid, wendet das an, das geht auch fürs Dating-Game. Damit bin ich raus aus der Folge heute.
Gut. Yes, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.
Schade, das war's schon wieder mit Blutige Anfänger. Aber nicht traurig sein. Nächste Woche gibt's wieder kuriose Geschichten aus der Medizinwelt. Gebt dem Podcast gerne ein paar Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.